Um diese Maßnahme durchführen zu können, musste jedoch die gesamte hölzerne Gewölbekonstruktion ausgebaut werden. Im Bereich des zur Straße hingelegenen neuen Wohnraumes wurden sämtliche hölzernen Wandverkleidungen entfernt. Bei der von 1977 bis 1987 durchgeführten Sanierung des Anwesens waren sowohl die abgehängte Zwischendecke als auch sämtliche Zwischenwände entfernt worden. Hierbei wurden nicht nur die zugemauerten Wandschlitze, in denen die hölzernen Leerbögen der ehemaligen Deckenkonstruktion auflagen, gefunden, auch das durch Mauerwerk verschlossene Oberlicht an der Straßenfassade wurde entdeckt. Das Wichtigste, das hierbei zum Vorschein kam, war jedoch, dass sie im oberen Bereich der Westwand an der Originalstelle jenes Schnitzwerk erhalten hatte, welches unmittelbar unter der ehemaligen Decke verlief und den oberen Abschluss der dortigen Wandverkleidung bildete. Aus diesem Befund ging hervor, dass es sich bei der ehemaligen Decke um kein Tonnengewölbe gehandelt hatte. Die gewölbte Decke bestand aus zwei Kreisabschnitten, die am oberen Abschluss der Wandverkleidung der Nord- bzw. Südwand ansetzten und an ihren oberen Enden in einen fast 4 Meter langen, waagrecht verlaufenden Mittelteil übergingen. Aufgrund des Verlaufes dieses gefundenen Schnitzwerkes wurde das neu eingebaute Deckengewölbe rekonstruiert. Da nicht bekannt war, ob die Bretter der ehemaligen Decke beim Anstoß an die Wände mit Spitzbogenmaßwerk versehen waren, wurde bei der Deckenrekonstruktion auf ein solches verzichtet. Zum größten Teil wurde die neue Wandverkleidung wieder an den alten, immer noch vorhandenen Dübelleisten befestigt. Nach Freilegung des Oberlichtes waren diese an dessen schräg nach unten verlaufender Fensterbank wie auch an den beiden seitlichen Laibungen zum Vorschein gekommen. In der hinter der Eingangstüre vorhandenen Wandnische befand sich mit großer Wahrscheinlichkeit ehemals ein eingebauter Wandschrank. Die bis zu 5 cm tief ausgetretene, aus Sandstein bestehende Schwelle beim Eingang zur Trinkstube deutet auf eine sehr starke Besucherfrequenz hin. Man wird also davon ausgehen können, dass diese Spuren nicht nur von privaten Veranstaltungen des Hausbesitzers herrühren, sondern dass dieser im dritten Obergeschoss gelegene Saal über einen längeren Zeitraum als Zunftstube gedient haben könnte. Vielleicht handelt es sich bei unserer Trinkstube um jene im Konstanzer Ammann-Gerichtsbuch erwähnte, in der St. Paulsgasse gelegene und bis heute noch nicht lokalisierte Zunftstube der Zimmerleute im Speicher auf der Bühne. Der gemeinsame über die beiden Häuser Hussenstraße 14 und 16 errichtete Dachstuhl bestand aus Nadelholz und war etwa 6 Meter hoch. Eine Firstfette war nicht vorhanden, die Sparren waren am First miteinander verblattet und mit Holznägel fixiert gewesen. Die über die 24 x 24 cm starken Mittelfetten ankommenden Lasten waren dort, wo im darunter gelegenen Geschoss Mauerwerk vorhanden war, über Ständer, Holzstützen, die auf Schwellen standen, abgetragen worden. In der Mitte des Hauses, über der Trinkstube, war dies jedoch nicht der Fall. Dort waren die von den beiden Mittelpfetten ankommenden Lasten über eine liegende Binderkonstruktion, über eine Art Sprengwerk, auf die Außenwände abgeleitet worden. Auch an der nördlichen Giebelwand, die ab etwa einen Fuß über dem ehemaligen Speicherboden nur noch eine Mauerstärke von 65 cm besitzt, wo durch auf der Innenseite ein Absatz von ca. 25 cm Breite vorhanden ist, waren die Lasten der Mittelpfetten über die vor der Giebelwand auf einer Schwelle 20 x 26 cm stehenden Ständer abgetragen worden, um eine, wenn auch nur geringe, Horizontalaussteifung des Dachstuhles zu erhalten, waren diese durch angeblattete Kopfbänder mit den Mittelpfetten verbunden gewesen. Letztere lagen also nicht, wovon man doch eigentlich ausgehen sollte, in der Giebelwand auf, sondern auf den vor dieser stehenden Ständern. Diese Konstruktion war gewählt worden, damit bei einem eventuellen Brand des Dachstuhles und dessen zu erwarteten Einsturzes das Giebelmauerwerk keinen Schaden nehmen würde. Da sowohl Wärme als auch Licht durch offenes Feuer erzeugt worden war, kam es aufgrund fehlender oder schadhafter Rauchabzüge, aber auch durch Unachtsamkeit in den eng bebauten mittelalterlichen Städten immer wieder zu oft umfangreichen Schadensfeuern. Da die städtische Bebauung zum weitaus größten Teil aus Fachwerkbauten bestand, konnte das Feuer kaum aufgehalten werden. Die Ausbreitung solcher Brände, bei denen nicht selten große Teile der Stadt zum Opfer fielen, geschah hauptsächlich durch Funkenflug über die Dächer. Da die meisten von diesen noch nicht mit Ziegeln, sondern immer noch mit Stroh, Schilf oder großen Holzschindeln gedeckt waren, genügten einige Funken und das Dach stand in Flammen.